Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Für die übrigens, die jetzt sagen, juhu, Micha hat den Japan-Tag überlebt. Nee, Micha hat sich in der letzten Folge ein bisschen geirrt, weil, ups, da haben wir ja doch noch eine Aufnahme dazwischen. Ich gehe ja erst morgen zum Japan-Tag.
Ja, ja. Und, der arme Micha.
Ja, und bei meinem Glück werde ich weggeschwemmt.
Ich dachte, du bist schön gemütlich warm am Stand von KFC oder so.
In der Filiale.
Ja, das ist auch wahrscheinlich, also ich denke mal, dass es dort trocken sein sollte, oder?
Ich hoffe es.
Ja, du hast ja Änderungen dieses Jahr am Japan-Tag, ne? Keinerlei Dekowaffen mehr. Alles weg.
Das war letztes Jahr auch schon so, ne?
Also nicht funktioniert?
Aber nicht keinerlei. Es geht, glaube ich, nur um Schwerter oder irgendwas. Also, also einige darfst du wohl, einige nicht, aber naja.
Sagen wir mal so, sie haben endlich etwas eingeführt, das sich Waffenkontrolle nennt.
Die haben sie eingeführt tatsächlich.
Gab's ja letztes Jahr noch nicht. Sonst so regulär darfst du ja eigentlich nicht mit so riesigen Teilen durch die Gegend rennen auf anderen Conventions, erst recht nicht, wenn sie aus Massivholz sind.
Ja, auch Kunststoff oder Schaumstoff ist bei der Riesenmenschenmasse halt blöd. Ne?
Generell sind solche Riesenwaffen da eigentlich nicht nötig.
Sag, du willst ein bisschen Platz haben. Und weg sind die beiden Leute um dich herum.
Das kann schnell ins Auge gehen. Ich spreche aus Erfahrung. Aua.
Ja, ja, man sollte da auch verantwortungsbewusst sein, wenn man schon mit sowas rumläuft. Beziehungsweise es halt gleich ganz zu Hause lassen.
Ja, beim Japan-Tag finde ich muss, also normales Cosplay, ja, warum denn nicht? Aber mit Waffen rumrennen, das muss man echt nicht sein.
Aber normales Cosplay, was du da sagst, da gibt es so viele Figuren, die irgendwie extrem ausladende Kostüme haben oder Flügel oder sowas. Das kannst du auch in der Menschenmasse nicht bringen. Ne?
Ja gut, das glaube ich macht aber auch keiner freiwillig, weil die Flügel, die kannst du danach definitiv vergessen.
Das
wäre gerade bei solchen aufwendigen Kostümen wirklich sehr schade.
Ja.
Naja. Und, ja, nee, aber ich werde beim KFC rumstehen. Yay, freue mich total. Und nein, ich bin da nicht zum Essen, das halten wir kurz fest. Nein, wir hatten ja eine Verlosung und wir wollen da mal ein bisschen gucken, was der Gewinner denn da so alles Schönes macht. Wir haben wieder ganz viele tolle Themen. Für Touristen wird es mal wieder ein bisschen teurer, genau, das Wort habe ich gesucht. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit der guten Politik an. Denn das ist jetzt aber nur am Rande, der Rückhalt für den japanischen Premierminister in der Bevölkerung bröckelt und bröckelt und bröckelt und bröckelt. Das ist jetzt nichts Neues, deswegen sprechen wir es nur kurz an, dass neue Umfragen gesagt haben, das Umfragetief geht weiter. Viel interessanter ist, dass der Landwirtschaftsminister gehen musste. Denn der Gute hat letzte Woche bei einer Veranstaltung gesagt, naja, Reispreise sind hoch, aber ich muss ja keinen Reis kaufen, ich kriege ja genügend Geschenke. Dass das nicht so gut ankam, ist irgendwo klar, ne?
Das
hat so sehr was von, nach, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie halt Kuchen essen, ne?
Ja, so ungefähr.
Nur dieser Spruch gab es wahrscheinlich nie in Wirklichkeit.
Ja, ich weiß, der ist ein bisschen anders.
Und das ist tatsächlich von dem Kerl gekommen, der Spruch
richtig.
Hier.
Richtig, der andere Spruch übrigens, nur mal ganz kurz so als kleiner Funfact, der stammt von einem Autor, wurde das erste Mal in einem Buch erwähnt. Marie Antoinette hat das nie gesagt. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen für Aufklärung in der Geschichte gesorgt. Oder er stammt von Markus Söder, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Und ehrlich gesagt, ich finde das hier fast schon schlimmer, ne?
Ja,
also zu sagen, kümmert mich nicht, ich krieg's ja geschenkt.
Also der Punkt ist der, die Inflation in Japan ist ja im April deutlich nach oben geschossen. Darunter halt logischerweise auch wieder die Reispreise, die haben ja mittlerweile den höchsten Stand seit 2 Jahren erreicht. Ja, Reis ist nun mal ein Grundnahrungsmittel. Das ist also gerade für Menschen, die eh nicht so viel haben, wirklich wahnsinnig übel, dass der so wirklich teuer ist. Und er kommt dann um die Ecke mit so einem Spruch. Und übrigens, dieser Mann ist dafür zuständig, dass die Verteilung der sogenannten Notfallvorräte, die halt auf den Markt gebracht worden sind, um eben den Preis zu senken, nicht funktioniert hat. Das kommt ja noch on top. Denn es hat sich nämlich herausgestellt, dass von den gesamten Tonnen, die da halt eben von der Regierung ausgegeben worden ist, um den Preis zu senken, genau 12% bisher in den japanischen Markt gekommen ist. Ein ganz großer Teil wurde exportiert. Das war auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, das lief alles irgendwie semi-optimal.
Eieiei, aber da hat er sich, wie gesagt, jedes Fettnäpfchen getroffen, was er nur hätte treffen können.
Ja.
Ja, klar. Der neue Nachfolger, der hat natürlich gleich wieder die schönen Worte von sich gegeben, ne, dass er so schnell wie möglich die Reichskrise lösen möchte. Aber ja, das ist auch, bis er irgendwas getan hat, ist und bleibt das heiße Luft. Ne?
Ah, nee, nicht ganz. Tatsächlich geht's schon weiter. Also erstmal der neue Landwirtschaftsminister ist übrigens der ehemalige Umweltminister. Jetzt habe ich seinen Namen nicht im Kopf, aber der sehr beliebt ist, der junge Politiker.
Ach, das wollte ich gerade sagen, das junge Bürschchen.
Ja, genau, das junge Bürschchen, das einen Vaterschaftsurlaub genommen hat und dann war er erst aus der Politik verschwunden, weil, naja, wir kennen ja die LDP, ne? Nee, aber tatsächlich kam heute dann die Nachricht rein, dass er erstens dieses Auktionssystem für die Notvorräte abschaffen will und einen konkreten Preis vorgeben möchte. Und also um so halt eben den Verkaufspreis viel besser regulieren zu können und eben, dass die ganze Verteilung ganz anders läuft und noch eine größere Menge auf den Markt geschmissen wird. Denn da hat er nämlich was gesagt, das fand ich sehr interessant. Vorher war immer nur die Rede davon, naja, die Leute müssen ja den Reis wieder bezahlen können. Also hat man es halbherzig gemacht, so wieder im Sinne der Unternehmen. Und er macht es ganz einfach, naja, wir müssen halt zusehen, dass jetzt nicht alle anfangen, auf einmal ausländischen Reis zu importieren und bei uns der Markt zusammenbricht. Und da sind natürlich alle der LDP wirklich komplett dafür. Also er macht das schon ziemlich geschickt.
Wollte ich gerade sagen, clever. Er weiß, in welche Richtung er treten muss, damit er auch eine Reaktion bekommt.
Richtig. Ich hoffe, es funktioniert. Also ich will ja kein ganz, ich will nicht so zynisch sein und sehr pessimistisch. Er ist der Koizumi, ne, der Sohn von dem großen Retter Japans aus der Wirtschaftskrise da Anfang der 2000er. Aber das hat nicht wirklich zu heißen, wenn er nicht liefern kann. Ne? Hoffentlich geht das auf, so wie er das vorhat.
Mhm. Ja, natürlich, aber natürlich.
Ich habe eine andere Frage. Wo ist denn unser Matze geblieben?
Wieso? Weil ich heute keinen Optimismus habe. ich meine, ich kann für bestimmte Dinge Optimismus aufbringen, dazu muss ich ihn aber auch sehen. Ne?
Ja, okay. Also ich traue es ihm zumindest mehr zu als diversen anderen Politikern, dass er das regelt. Also das muss man ganz ehrlich sagen. So, dann noch eben ganz kurz, damit ihr alle ein bisschen lachen könnt. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Japan versucht, einen ausgeglichenen Primärhaushalt 2025 zu erreichen, nachdem das Ziel, ich weiß nicht wie oft, verschoben worden ist. Und jetzt ratet mal, was wieder passiert ist.
Verschoben.
Genau, und zwar aufs nächste Jahr.
Auf ein einziges Jahr? Okay, das ist aber auch wieder mal eine ganze Menge Blödsinn.
So, und nur um das jetzt auch mal anzusprechen, weil auch wir kriegen natürlich News aus anderen Ecken mit. Okay, in dem Fall wurden wir jetzt auch schon nächstes Mal nachgefragt. Ja, sie haben es auf nächstes Jahr verschoben. Trotz den ganzen Meldungen, dass Japan angeblich gerade irgendwie auseinanderbricht und die ganze Welt mit runterreißt, weil Japans Finanzsystem total im Arsch ist, Wirtschaft komplett kaputt etc. Blablabla. Nee, das sind Paniknachrichten. So schlimm steht's um Japan und übrigens doch nicht.
Ja, im Endeffekt hast du dieselben Paniknachrichten genau kopiert für China und für Deutschland.
Es sind KI-News. Also Japan vor dem Staatsbankrott droht jetzt ein globaler Crash. Ignoriert den Blödsinn, das ist einfach totaler Quatsch. So, das ist typische, ey, ich schreibe irgendwas über die Börse und jetzt setze ich KI ein. Also nein, so schlimm ist es nicht und tatsächlich ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie das Primärziel noch erreichen können im nächsten Jahr. Wird wahnsinnig schwierig. Ich halte auch ein Verschieben von einem Jahr, ehrlich gesagt, für, vielleicht ein bisschen realistischer bleiben. Weil die US-Zölle machen sich bemerkbar, die Inflation ist einfach hoch und so einfach wird das nichts. Aber es ist nicht so, dass Japan vor dem Staatsbankrott steht.
Mann. Ja, die Weiten des Internets.
Ja, KI sei Dank.
Na gut, okay.
So, aber weil wir auch schon beim Reis waren, da gibt's natürlich auch noch eine Sache, denn wenn der Preis hoch ist und die Leute nach günstigen Angeboten suchen, auf was stößt man dann in der Regel?
Die Betrüger, die
Abzüger. Genau. Und dementsprechend warnt die japanische Verbraucherzentrale mittlerweile vor Reisbetrug. Grund? Naja, es gibt halt immer mehr Fake-Shops in Japan, die billig Reis anbieten, die Leute schlagen zu und ja, Geld weg. Mehr kommt da nicht. Und die Beschwerden nehmen dementsprechend zu. Das ist also auch wieder eine Sache, wo, war abzusehen irgendwo, aber okay.
Ja, leider, ne? Wo Not ist, da gibt's auch immer Leute, die das ausnutzen, um Leute dann um ihr bisschen Geld, was sie dann noch haben, auch noch zu bringen, ne?
Richtig. Und dann, leider muss man auch ehrlich sagen, viele Verbraucher, und das hat nichts mit der Not zu tun, sondern sind auch leider ein bisschen fahrlässig im Internet unterwegs. Sie schauen sich halt nicht alles ganz genau an. So, die Sache mit den Fake-Shops ist übrigens auch in Deutschland mittlerweile ein Riesenproblem. Deswegen immer gucken, Impressum vorhanden, gucken, was da drin steht, gucken, gibt es irgendwie Trusted Shop oder Trustpilot. Da mal kurz durchlesen, wenn alles positiv ist, könnt ihr es übrigens vergessen, das ist dann garantiert gefaked. Und googelt ruhig mal nach, gibt es da Erfahrungen, Kundenmeinungen. Das könnt ihr einigermaßen sicher gehen, aber trotzdem, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein mittlerweile. Und in Japan sollte man das eigentlich auch machen, weil Japan ist nun mal ein sehr, sehr beliebtes Ziel, gerade für Online-Betrug. Ja, leider machen das halt immer die immer weniger oder beziehungsweise nur wenige. Und das führt halt eben dazu, dass man dann eben ganz schnell sein Geld los ist. Und die Behörden sagen jetzt, okay, reicht jetzt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Webseiten sehr schnell sperren. Das ist zwar ein guter Schritt, aber gar nicht so einfach.
Nee, und auch wenn du eine von dem Viechern den Kopf abschlägst, dann kommt gleich der nächste hinterher, ne?
Ja, mittlerweile kannst du einen Fake-Shop innerhalb mit zwei Klicks, also einen guten Prompt und einen Klick erstellen. Das dauert 5 Minuten.
Ja.
Also es ist wirklich nicht so einfach. Und auch die Aussage, bitte nur bei seriösen Anbietern bestellen, ist leider auch nicht so einfach, denn was ist denn seriös?
Ja, besonders, du kannst es manchmal nicht hundertprozentig erkennen. Klar, es gibt verschiedene Sachen, da ist dann der Preis zu gut, um wahr zu sein. Aber es gibt immer wieder im Internet solche Superschnäppchen, die legitim sind, ne? Weil halt irgendjemand sein Lager wegschmeißt oder sonstigen Unsinn macht. Und dann wirkt es gar nicht hier so extrem, ne, wenn du es für die Hälfte oder weniger kriegst.
Man muss mal ehrlich sein, auch jemand, der sich komplett richtig gut im Internet auskennt, kann drauf reinfallen. Wird immer besser.
Ja.
Es wird immer schwieriger, Fakes zu erkennen. Aber aufpassen sollte man trotzdem. Nie einfach blind irgendwo kaufen. Gerade bei neuen Shops sollte man immer einmal lieber einmal mehr hinschauen. Das kann nicht schaden. Und man sieht, was bei rauskommt. Also die Leute verlieren halt wirklich um die Wette Geld.
Ja, also es ist eine traurige Situation, aber war eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, zu erwarten, dass man da irgendwelche Maschen aufbaut. Was halt traurig ist, weil es ist ein Grundnahrungsmittel und dann die Leute damit auch noch zu bescheißen, das muss man sich vorstellen, als wenn hierzulande, weiß ich nicht, Betrug mit Kartoffeln und Brot stattfindet. Was wahrscheinlich auch in irgendeiner Form passiert, aber naja.
Kennst du dich schon die neueste Masche gerade auf TikTok?
Keine Brot Ahnung.
Bringt dich um.
Ach, es bringt dich alles um, wenn du TikTok guckst.
Ja, aber jetzt
Gemüse.
Haben sie gerade. Ja, sie haben sich aber gerade auf Brot eingeschossen.
Ja, Brot war sowieso.
War nicht letztens Bernd das Brot am Rumgehen durchs Internet?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es letztens noch Nudeln waren, die einen umgebracht haben. Jetzt ist es anscheinend Brot, morgen ist es dann wieder was anderes.
Also und wie gesagt, das ist nichts Neues. Es sind Eier, Gemüse, eigentlich darfst du gar nichts mehr. Du darfst noch nicht mal Luft holen, wenn es nach diesen ganzen TikTok-Fitness-Experten geht.
Ja, die selbsternannten Nahrungsexperten. Da gibt es übrigens einen ziemlich guten, tatsächlich einen auf TikTok, der nimmt diese Videos auseinander. Es ist so herrlich, das mit anzusehen. Da lass du dich kringelig. So, jetzt eine positive Nachricht. Es wird ja bald warm in Japan. Also sprich, die JMA hat jetzt in ihrer 3-Monats-Prognose schon angekündigt, liebe Leute, stellt euch auf einen heißen Sommer ein. Kein Rekordhitzesommer, aber einen sehr heißen Sommer und Starkregen. Damit können wir dann auch wieder rechnen. Und um halt eben den Menschen ein bisschen Kühlung zu verpassen, hat Tokio jetzt angekündigt, dass sie 4 Monate lang die Wassergrundgebühren für Haushalte übernimmt. Und auch wieder Klimaanlagen subventioniert.
Jo.
Wohlgemerkt, nicht automatisch, man muss es beantragen.
Okay.
Naja, das wäre bei der Metropole auch ein bisschen heftig. Aber immerhin, dass sie es überhaupt machen, ist super.
Finde ich auf jeden Fall, weil das sind halt immer die größten Sorgen in der Hitzezeit. Ne? Wie macht man das energietechnisch und wie bezahlt das alles?
Ja, vor allen Dingen gerade ältere Menschen, die halt leider Altersarmut erleben oder halt überhaupt Menschen, die Armut erleben, sparen gerade immer beim Wasser und bei der Kühlung. So, und das führt, also es gibt ganz, ganz viele Hitzschlagfälle, die genau diese Grundlage haben.
Ja,
und damit hilft man diesen Menschen wirklich gezielt.
Das ist eine super Idee.
Ja.
besonders die Kosten halten sich in Grenzen im Vergleich dazu, was das alles für Unsinn und Arbeit und Aufwand ergibt, wenn halt wieder massenweise Opfer von Hitzschlag da sind, ne? Mhm. Ich meine, da hatten wir auch Zeiten, wo einfach dann die Rettungssanitäter und die Krankenhäuser überlastet sind, ne?
Richtig.
Ja, kann man nicht gebrauchen. Aber ich frage mich, ab und zu mal hat man ja auch so ein kleines bisschen, gerät man in die Enge, was Wasserknappheit angeht. Aber ich denke mal, das wird nicht unbedingt groß an der Nadel was reißen, oder?
Nein, also eigentlich ist eher das Problem Stromknappheit.
Stromknappheit, ja.
Da kann Japan ja ein Liedchen von singen. Das hatten sie ja jetzt schon öfters, gerade im Sommer. Wenn halt sehr viele Klimaanlagen laufen. Hm. Aber es ist halt gerade jetzt durch die Inflation ist halt die Befürchtung da, dass immer mehr Menschen darauf verzichten, die Klimaanlage anzuschmeißen. Und das ist bei dem Wetter dann definitiv nicht gut.
Nicht gut, nicht gut.
Ne? Also die Hitzschlaggefahr, die nimmt halt wirklich ganz stark zu. Und Experten sagen auch, Leute, stellt euch dieses Jahr schon mal drauf ein, es werden mehr Hitzschlagopfer definitiv geben. Deswegen will man sich halt so gut wie es geht vorbereiten. Und das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Schritt, gerade bei den Wassergebühren dann zu sagen, ja gut, ne, Grundgebühren weg. Das ist schon viel.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man den Schritt gegangen ist oder gehen wird. Noch ist es ja nicht offiziell durchgesetzt worden.
Ja, aber bei Tokio kann man das sich wahrscheinlich erwarten. Na, die müssen flott sein, die Verwaltung, sonst kriegen sie Tokio nicht gebändigt.
Richtig.
Das stimmt. Vor allem, es kann ja auch super schnell eskalieren. Ne? Es reicht ja schon aus, wenn du da irgendwie eine Woche Hitzewelle hast und dann das schnell noch irgendwie durchzusetzen wird, dann denke ich, schwierig, ne?
Ja. Ah, jetzt haben wir erstmal die Regensaison, ne? Jetzt kommt erstmal die Zui.
Das erstmal als erstes. So, dann hat die japanische Regierung tatsächlich endlich reagiert und hat ein Gesetz bzw. eine Gesetzesänderung verabschiedet, um gezielt gegen Missbrauch in Hostclubs vorzugehen. Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es mittlerweile so ein Volkssport bei Hostclubs ist, die Kundinnen auszunehmen und also mit überhöhten Rechnungen und so weiter, ihnen eine Ratenzahlung anzubieten. Und wenn sie halt nicht zahlen können, ist es leider auch immer mehr so, dass die Frauen in Prostitution geschickt werden. Und ja, es wurde ganz, ganz lange geklagt dagegen. Also viele Gemeinden haben halt gesagt, Leute, da muss was passieren seitens der Regierung. Auch die Polizei hat versucht, stärker durchzugreifen. Natürlich nur Mittel der Möglichkeiten, die sie damals hatte. Und jetzt hat die Regierung gesagt, nö, jetzt reicht's. Hier habt ihr jetzt ein Gesetz, Schluss damit. So, und zwar ist es das Gesetz zur Kontrolle des Vergnügungswettbewerbs. Und das untersagt jetzt Betreibern, Kundinnen mit der Androhung von Kontaktverbot oder Konsequenzen für die Host, etwa Degradierung, zu weiteren Konsumausgaben zu drängen. Ja, das ist auch tatsächlich ein beliebter Volkssport. Denn gerade solche Methoden haben in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass eben die Frauen immer mehr Geld ausgegeben haben, weil das irgendwie, ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich bin auch kein Experte, aber da ist dann halt immer so eine Abhängigkeit entstanden. Und das Gros daran ist, dass halt die Strafen ziemlich weit nach oben gesetzt worden sind. Denn Verstöße können jetzt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 1 Million Yen, also ca. 6.000 Euro ungefähr, geahndet werden. Und das tut schon weh.
Das durchaus, durchaus.
Also das ist für die Nötigungen und für die gezielte Manipulation, ne? Mhm. Aber ich glaube, da ist noch mehr, ne?
Richtig, da ist noch mehr. Und zwar wurde auch die Sanktion gegen Betreiber nicht genehmigter oder auffällig gewordener Hostclubs verschärft. Und dort kann es jetzt eine Höchststrafe für die Manager von bis zu 5 Jahren Haft oder bis zu 10 Millionen Yen geben. Unternehmen, die das Ganze systematisch gegen das Gesetz verstoßen, naja, die können auch mal eben 300 Millionen Yen Strafe bezahlen. Das sind dann 1,86 Millionen Euro circa. Also da geht man jetzt schon in die Vollen. Und das Schöne ist, dadurch gibt man der Polizei viel mehr Möglichkeiten zur Kontrolle.
Ja, also die bekannten sozusagen fast schon Mafia-Sachen, die Mafia-Hochburgen, die kannst du damit dann ausnehmen, ne? Die kannst du aus dem Verkehr ziehen.
So, Ersttäter kriegen halt logisch nicht ganz so viel ab, aber wenn sie es dann nochmal versuchen, wird es sehr unangenehm.
Ich finde es eigentlich sehr beruhigend, dass man hat ja versprochen, dass man da härter durchgreift, ne? Ja. Und dass man das auch wirklich macht. Also nicht, dass man so ein bisschen Larifari gesagt hat, oh ja, naja, die dürfen das ja eigentlich nicht und dann gibt's halt ein Du-Du-Du. Dass man da jetzt wirklich energisch vorgeht, finde ich sehr gut, weil es ist ein großes Problem, was halt zu lange ignoriert wurde und was halt durch die Pandemie eigentlich nur noch schlimmer geworden ist.
Mhm. Und auch durch die allgemein steigende Einsamkeit halt.
Ja, 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 das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Daher, Props, dass man mal ordentlich auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist aber hier noch, ne?
Ja, das Krasse natürlich ist, dass wenn man sieht, dass sie ein Problem angehen, dann sieht man auch gleich die ganzen anderen Baustellen, weil das Nachtleben in Japan, meine Güte, da kannst du sagen, jeder Ecke ist da Verbesserungsbedarf.
Oh ja, ich meine, die Hostclubs sind ja im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs, es gibt da ja noch so viele andere Sachen. Ich meine, so Betrugsmaschen, beziehungsweise so Abzocken gibt es ja auch zum Beispiel in Homemade-Cafés, die eigentlich ganz harmlos aussehen und teilweise auch zum Beispiel auf Touristen sitzen. Und auch sonst gibt es da Untergrund-Spielerhallen oder also illegales Mahjong ist ja auch so ein ganz großes Ding, worüber irgendwie keiner reden will, weil Glücksspiel gibt ja nicht in Japan. Ja. Doch, gibt es. Man schaut bloß weg.
Fangen wir doch mal eine ganz einfache Sache an. Prostitution ist eigentlich verboten, aber die Strafe trifft halt grundsätzlich immer die Prostituierte und eben nicht den Freier.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Problem, weil das erstreckt sich ja nicht nur aufs Nachtleben, das ist ja mittlerweile dank Internet auch so tiefgehend, auch in Bezug auf Minderjährige bzw. Schülerinnen, also das gibt es ja auch diesen Schüler-Escort, ne? Escort, aber muss man sehr groß in Anführungszeichen setzen, weil, naja.
Naja, es ist heftig. Also Japan hat da genug Baustellen, ja. Aber sagen wir ehrlich, da ist Japan auch nicht anders wie andere Länder.
Nee, also bei den ganz grundlegend wichtigen Sachen, da hängt Japan genauso hinterher wie die meisten Industrieländer der Welt, ne?
Richtig.
Dass keine Schutz und keinerlei gesetzliche Grundlage gibt für Prostitution, ist eigentlich eine Sauerei, ne?
Ja. Ich meine, Prostitution verbieten muss man ja noch nicht mal, aber man könnte das zumindest zu einem normalen Beruf machen.
Naja, einfach regulieren, dann hat der Staat auch was davon. Steuern, sage ich nur.
Richtig, das ist nämlich der Punkt. Es ist ja nicht so, dass jede Frau zur Prostitution gezwungen wird. Natürlich, da muss man gegen die Zwangsprostitution auf jeden Fall vorgehen. Hm. Aber es gibt halt auch nicht gerade wenige, die machen das halt eben freiwillig, weil Spaß dran, keine Ahnung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dann muss man da halt eben, macht es zum normalen Beruf.
Wie gesagt, hätte das ist nur ja auch, Vorteile.
Ja. Ist halt schon Vorteile, richtig. Weil wegkriegen tust du es eh nicht.
Nee, es ist das älteste Gewerbe in der Menschheit. Also das irgendwie zu beseitigen, wird nie passieren.
Unmöglich.
Ach, Angebot und Nachfrage halt, ne?
Ja, ganz genau. So, kommen wir mal zum Tourismus. Denn Japan hat im April mal wieder seinen Tourismusrekord gebrochen. Denn mit knapp 3,91 Millionen Ankünften hat Japan im April so viele ausländische Touristen empfangen wie noch nie zuvor in einem Monat. Surprise!
Meine Güte, das ist auch jetzt eine kaputte Schallplatte mittlerweile, der Spruch.
Ja, eigentlich sagen wir das jeden Monat mittlerweile, ne? Das ist wirklich krass. Man muss aber eine Sache dazu sagen, und das ist sehr interessant. Die Duty-Free-Verkäufe in Japan sind im April tatsächlich nach unten gekachelt.
Ja, das wird aber wahrscheinlich daran liegen, dass es neue Regulierungen gibt, ne?
Nein.
Nee?
Die gibt's, okay. Nein, die gibt's noch nicht.
Ach, die gibt's noch nicht, aber es waren ja angekündigt. Also,
richtig,
wer weiß.
Die sind angekündigt, aber die kommen erst noch. Nein, tatsächlich liegt es da dran, weil erstens der Yen im April ein bisschen nach oben geschossen ist. Und wir haben da so einen komischen Kerl in der USA, der sorgt für extreme Unsicherheit. Das heißt, die Leute werden sparsamer.
Na gut, ist ja auch verständlich, ja.
Ja. Aber man hat halt mal wieder einen Tourismusrekord.
Ach ja, ich warte auf das erste Mal, wenn wir eine Meldung haben, oh, die Touristenzahlen sind für diesen Monat zurückgegangen und überall anders werden dann die Nachrichten explodieren. Tourismuseinbruch in Japan. Panik bei der Regierung.
Also ich glaube, ich bin ehrlich, ich warte das erste Mal drauf, so bei der Landung aus dem Flugzeug gestiegen und dann versehentlich über den Rand von Japan geschubst, weil zu viele Touristen da waren.
Ja, ist halt die Frage, wie weit kann es steigen, ne? Also es muss ja irgendwann den Moment geben, wo es nicht mehr weitergeht, weil das ist ja unmöglich, dass wir jedes Mal Rekorde bis in alle Ewigkeit haben. Ne?
60, nein. Ich sag nur 60 Millionen pro Jahr.
Ja, okay, das ist die Hoffnung und das Ziel der Regierung. Wo sie es dann wirklich einpendelt, ist eine gute Frage. Kann sein, dass sich bei 50 Millionen einpendelt, kann sein, dass es erst bei 70 Millionen einpendelt und dann nicht weitergeht. Oder vielleicht haben wir schon das Maximum erreicht. Das,
oder irgendwann wird ein Schild angehangen, ihr müsst jetzt leider warten, wir sind gerade voll.
Bitte ziehen Sie eine Nummer.
Genau.
Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Experten gibt, die das genauer sagen können. Aber für mich sieht das aus wie eine Wettervorhersage. Die kann stimmen, aber muss überhaupt nicht.
Ja, natürlich.
Ist alles, was du in der Zukunft orakelst, praktisch wie eine Wettervorhersage. Aber zumindest der Anstieg ist halt da. Ich meine, letztes Jahr war es halt schon extrem gut. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht schlechter werden. Ich tippe auch drauf, dass es dieses Jahr wirklich noch anhalten wird. Danach wird man sehen, weil es kommt auch natürlich auf die Weltwirtschaftssituation an, weil wenn die Leute kein Geld haben, können sie nicht reisen. Das ist irgendwo logisch. Trotz allem muss man auch sagen, gerade aus Europa reisen immer mehr Menschen nach Japan, erstaunlicherweise auch aus Deutschland. Denn da ist nämlich die Zahl im Vergleich zum letzten Jahr immerhin um 58,8% gestiegen. Es sind nämlich insgesamt im April 57.200 Personen nach Japan gereist.
Naja, du hast recht, es spielen halt auch andere Faktoren noch mit. Ja, Weltwirtschaft, natürlich aber auch die Sicherheitslage. Japan selbst hat ja gesagt, das ist zurzeit recht angespannt, um es vorsichtig auszudrücken. Und natürlich darf man nicht vergessen, es kann auch wieder zu Katastrophen kommen, was wir uns natürlich nicht wünschen, aber das kann natürlich auch Einfluss auf die Gesamtzahlen nehmen.
Darf ich ehrlich sein? Ich hätte ganz gerne, dass irgendwie alle drei Faktoren keine Rolle spielen.
Ach, schön wär's.
Ja, ich weiß.
Also aber ja, klar, natürlich.
Ich denke positiv und hoffe immer noch, dass wir nicht morgen aufwachen und eine Atomrakete im Garten haben. Gott sei Dank habe ich keinen Garten.
Ha. Ja.
So kann man natürlich auch positiv denken. Ne? So, nee.
Kein Garten, keine Atombombe.
Ja, ganz einfach.
Okay, die Zahlen hier sind jetzt besonders gesund, weil halt auch Kirschblütensaison war. Ne? Es war halt der Jahrestag. Ne? Also,
ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ja auch immer noch die Expo läuft, ne?
Ja, klar, das auch.
Ja, ne? stimmt. Aber naja, Japan will noch weiter, ne? Man hat ja noch große Pläne, aber man versucht es ja auch mit Einschränkungen, mit kleineren Sachen irgendwie so ein bisschen zu regulieren. Ich bin ja gespannt, was da noch vielleicht in der Zukunft auf uns zukommt, weil, naja, selbst die Touristen sind sich ja selber schon satt, ne? Es ist zu voll, man muss zu lange warten.
Kein Wunder.
Ja, aber das weißt du, das wirkt sich ja auch auf, wenn die Touristen dann sagen, ja, da muss ich erstmal so 3 Stunden am Flughafen warten, dann haben die Leute in der Nachbarschaft auch keinen Bock auf mich. Überall ist es voll, Sightseeing ist auch nicht wirklich möglich. Dann denkt man vielleicht, ja, vielleicht gehe ich doch woanders Urlaub machen. Ne? Also das kann sich auf lange Zeit, wenn man da halt natürlich nichts macht, auch negativ wieder auswirken.
Ja klar, es kann sein, dass wir jetzt in diesem, Eifer sind, dass jeder mal Japan unbedingt ausprobieren möchte, aber dann halt eine Menge nicht so besondere tolle Ersteindrücke daherkommen und dann die Leute nicht wieder zurückkommen nach Japan.
Das stimmt auch.
Ich sag mal nur Mallorca. Da reisen die Leute auch noch über mich bekloppt hin. Warum weiß auch keiner mehr mittlerweile.
Ja, aber das ist halt auch so ein Phänomen, dass es in Mallorca ist. Man sagt immer so, oh, ich Deutsche, muss man einmal nach Mallorca oder nach Barcelona oder so. Und viele fahren dann einmal hin und sagen, ja, das war ganz schön, aber ein zweites Mal wollen wir da auch irgendwie nicht hin, ne? Weil so. Das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Effekt, der dann irgendwann aufkommt.
Also ich sag's mal so rum. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, auf jedes Hoch folgt ein Tief.
Genau.
So. Und das Tief wird Japan im Tourismus auch zwangsläufig irgendwann treffen. Trotz allem glaube ich, dass das Land weiterhin sehr beliebt sein wird bei Touristen.
Ja, natürlich,
Selbst wenn sich das halt jetzt ein bisschen, oder ich sag mal, das so abrupt stoppt und dann halt nicht mehr Touristen kommen. Ich glaube, wirklich abflauen wird es auch nicht. Japan muss was unternehmen, da sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig. Insbesondere würden uns wahrscheinlich gerade alle Japaner zunicken. Weil es einfach zu unkontrolliert noch ist.
Definitiv, ja. Ich sag mal, es ist auch noch ein bisschen, bis sich das, denke ich, alles eingependelt hat.
Eben. Aber naja, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt und ob sie die 60 Millionen erreichen. Das wird dann nämlich, oh Gott, auf die News freue ich mich ja jetzt schon.
Ob der Premierminister da so einen kleinen Ticker auf dem Schreibtisch stehen hat?
Das Erste, was er fragt, wenn er morgens aussteht, wie viele Touristen waren heute da? Hm. Oh Oh Gott, das wäre jetzt sogar zuzutrauen. So, es gibt eine Änderung für, oder es wird eine Änderung kommen für die Leute, die aus Japan wieder ausreisen wollen. Denn, ich glaube, das wisst ihr alle, Japan hat ja eine Ausreisesteuer. Das ist ein kleiner Oberlust, den muss man halt bezahlen, bevor man Japan verlässt. Und in der Regierung hat man jetzt darüber angefangen zu diskutieren, ob man nicht diese sogenannte Ausreisesteuer doch mal vielleicht erhöhen sollte.
Ja, okay, kann man machen.
Ja, übrigens, derzeit liegt die Ausreisesteuer bei 1000 Yen, also so circa 6 Euro. Unabhängig von der Nationalität. Das heißt, auch Japaner übrigens, die ausreisen, müssen das auch zahlen. Und die Abgabe wird halt automatisch bei den beim Kauf eines Flug- oder Schiffstickets berechnet. Und naja, das Geld fließt zum Beispiel in touristische Infrastruktur oder Serviceangebote und so weiter. Das wurde 2019 angeführt und seitdem ist es halt grundsätzlich dabei. So, und jetzt sagt man halt, naja, wir sollten vielleicht mal wirklich über eine Erhöhung diskutieren, dass man vielleicht 2000 Yen macht oder so. Aber nicht für japanische Staatsbürger, nein, nein, nur für Ausländer.
Ist, denke ich, auch noch okay. Es kommt halt darauf an, um wie viel sie es erhöhen wollen. Also wenn das, so ein halt bisschen eskaliert wie bei gewissen Tickets für Burgen, wo auf einmal im Prinzip das Zweifache, Dreifache verlangt wurde, dann könnte es natürlich schwierig werden. Aber ich meine, wenn das zum Beispiel umgerechnet 10 Euro wären oder auch 12, na gut, ist ja schon das Doppelte, dann aber so 10 Euro, denke ich, kann man immer noch verkraften, wenn man Urlaub in Japan macht.
Ja, natürlich. Übrigens muss man noch eine Sache dazu sagen. Japan hat übrigens im internationalen Vergleich tatsächlich den niedrigsten Ausreisesteuersatz unter allen Ländern, die Ausreisesteuer erheben.
Na dann, rauf damit, also rauf damit.
In Australien muss man zum Beispiel 36 Euro bezahlen.
Ui.
Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, ob das für alle Reisende zählt oder dann halt nur für ausländische Reisende.
Okay, das ist eine gute Frage, das habe ich gar nicht nachgeguckt, fällt mir gerade so ein.
Ja, ich meine, das ist für mich der Knackpunkt, dass sie es wieder mal nur für ausländische Reisende machen möchten. Das ist, es kann wieder auf Widerstand stoßen, ne? Und eigentlich ist Widerstand bei sowas relativ unnötig, solange das im Rahmen bleibt, weil es keine große Steuer
aber
ist.
Aber Japan hat einen Vorteil. Tatsächlich sind sind Reisende nach Japan ein bisschen ausgabefreudiger. Außer bei Duty Free anscheinend. Gerade was so, ich sage jetzt mal, die normalen Kosten angeht. Weil ein Urlaub nach Japan ist trotz allem immer noch teuer. Also eine Flugreise kostet halt ein bisschen. Da fallen ein paar Euro mehr auch nicht auf.
Also ja, ich bin auch eigentlich der Ansicht, dass wenn man sich's leisten kann, nach Japan zu fliegen, dann wird man sich auch das leisten können.
Ja, richtig. Der Meinung bin ich nämlich auch. Und von daher, also ich glaube, Erhöhung wird kommen. Das wird ein bisschen dauern, aber ja, sie wird nicht so hoch werden, weil man muss ja auch vorsichtig. Man will ja die Touristen auch nicht vergraulen, nicht?
Nee.
Man will ja immer noch 16 Millionchen haben.
Ja, so ist es, so ist es.
So, man setzt zwar auf Luxustourismus, aber nur Luxustourismus wird dann auch nicht funktionieren. So, und weil wir gerade bei Ausländern sind. Einige wissen ja wahrscheinlich, in Japan ist es relativ einfach, seinen Führerschein gegen einen japanischen einzutauschen. Man muss halt so einen kleinen Test machen, bumm, fertig, aus. Und dieser Test gilt als unglaublich einfach. Einzige Problem ist die Sprache. Der ist zwar mehrsprachig, aber wenn man nicht gerade unbedingt eine dieser Sprachen, in denen man angeboten wird, beherrscht, dann wird es halt schwierig. Aber ansonsten gilt er tatsächlich als wahnsinnig einfach und fertig. Problem ist jetzt aber, es kommt zu immer mehr Unfällen von Ausländern in Japan, also Autounfälle. Und da gab es jetzt zwei, die waren, die haben halt die Runde gemacht, oder ein bisschen größere die Runde gemacht, weil eine chinesische Fahrerin hat 4 Grundschulkinder angefahren und hat Fahrerflucht begangen. Die Polizei ermittelt auch noch wegen Trunkenheit am Steuer. Und in einem anderen Fall ist ein peruanischer Staatsangehöriger hat einen Frontalzusammenstoß auf einer Schnellstraße ausgelöst und da sind 4 Frauen verletzt worden. Und beide haben halt logischerweise ihre japanischen Führerscheine gehabt. Und deswegen hat jetzt die nationale Polizeibehörde angekündigt, wir werden das ganze Verfahren mal deutlich schwieriger machen.
Ja, also, dass sie eigentlich das Verfahren schwieriger machen wollen, das stößt bei mir nicht sauer auf, aber halt die Beispiele, die angenommen werden, weißt du, halt 2 kleine Beispiele, die sich nacheinander ereignet haben. Es ist nicht so, als ob in der letzten Geschichte, in den letzten 10 Jahren, das nicht schon öfters passiert wäre, dass da Unfälle von Leuten passieren. Weil logischerweise, auch wenn du fahren kannst, wenn du jetzt auf einmal in einem Land fährst, wo andere Regeln gelten, ne? Wenn du in einem Land fährst, wo Rechtsfahrgebot war und dann nach Japan kommst, kannst du dich locker mal vertan und einen Auffahrunfall verursachen, ne?
Mhm. Ja, Unfälle gab es schon immer, aber in der letzten Zeit häuft sich das halt tatsächlich.
Hm. Ja, okay. Also die Gründe sind dämlich, meiner Meinung nach, und die wirken schon wieder so ein bisschen ausländerfeindlich, aber im Grunde ist es in Ordnung, das zu verschärfen, weil tatsächlich hat das Ding ja riesige Vorteile, ne?
Ja.
Wenn du den mal ausgestellt bekommen hast, dann gilt ja nicht nur in Japan, ne? Der wird auch in anderen Ländern anerkannt.
Mhm.
Und dann sollte das schon ein kleines bisschen besser überprüft sein, als nur so irgendwie so ein Fragekatalog mit 10 Fragen.
Ja, das ist eigentlich denkt man, das sollte eigentlich deutlich schwieriger sein, ne? Also ich hätte das jetzt nicht gewusst, dass das so einfach geht. Also gerade weil es halt für viele Länder die falsche Straßenseite im Prinzip ist.
Mhm.
Es wundert mich, dass man nicht früher auf die Idee gekommen ist, weil, naja, Autounfälle mit Ausland sind jetzt aus. Naja, weil Autounfälle mit Ausländern sind jetzt nicht so die Seltenheit in den letzten Jahren gewesen.
Ja, es gibt halt mehr, ne? Mhm.
Naja, wenn mehr Ausländer da sind, gibt es auch mehr Unfälle. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so super überraschend, dass das passiert.
Nee, nee. Ja, ich befürchte allerdings nur bei wunderbaren Vorgehen der japanischen Bürokratie, dass es den neuen Test erstmal nur in Japanisch gibt und nicht übersetzt.
Mhm. Glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Meinst du, die geben sich da mehr Mühe?
Naja, es ist halt die nationale Polizeibehörde.
Ja, trotzdem.
Da die kommt ist die Frage die ist mittlerweile.
Da kommt irgendwie sich mehr Mühe.
Ja, doch, die ist eigentlich recht schnell und eigentlich auch in der Hinsicht achtet sie normalerweise drauf. Das hat sie in der letzten Zeit ganz gut bewiesen. Also, oh, das könnte schon was werden. Wenn es die Finanzbehörde wäre, dann würde ich stark bezweifeln, ja.
Okay, okay, ja.
Ne? So, dann eine Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, Japan, das macht ihr absolut richtig, denn Japan will die Medienkompetenz in den Schulen fördern und dafür wird ein neues Pflichtfach eingeführt, und zwar Informatik.
Jo.
Hallöchen. Und das ist tatsächlich absolut richtig. Also klar, ich meine, Informatik soll natürlich auch neue Technologiefelder näher bringen, wie zum Beispiel KI-Technologie etc. bla bla, aber es soll halt eben auch um die Medienkompetenz gehen, weil das ist einfach so unglaublich wichtig heutzutage. Und das müsste eigentlich an jeder Schule weltweit gelehrt werden.
Ja, ich meine, bei uns dauert es noch eine Weile. Ich glaube, sie haben es geplant für 2028, 2029, dass Informatik ein Pflichtfach wird, aber auch nur in weiterführenden Schulen. Also nicht in der Grundschule, sondern nur erst in Hauptreal und Gymnasium.
Mhm.
Hm.
Was mich irgendwie verwundert, weil ich kann mich erinnern, dass ich Informatik als Pflichtfach in der Schule hatte. Ich durfte mir das nicht aussuchen.
Ja, aber halt nicht deutschlandweit anscheinend.
Ach so, ja gut, anscheinend. Okay, gut, ja, das macht also Sinn.
Bei mir war das ja alles noch neu. Ne, bei uns war es ja nur ein
Wahlfach.
Wahlfach, das Wort habe ich gesucht. Und wir hatten ja noch solche Sachen damals wie, hier, da könnt ihr jetzt ein Wort schreiben und dann druckt der Nadeldrucker das 3 Stunden lang ganz komisch gewellt aus. Yay, das war so meine Informatik. Ja, das war sehr lustig damals. Aber nee, hier ist es halt so, in Japan ist Informatik maximal nur an der Oberschule verpflichtend. Und ansonsten ist es halt eben Teil des Technikunterrichtes oder es ist ein Wahlfach. Und jetzt sagt man halt eben, nee, also das geht einfach nicht mehr. Vor allen Dingen, weil wir brauchen einfach fittere Menschen, was Technik angeht. Und deswegen soll das halt eben, also soll der gesamte Unterricht da grundlegend reformiert werden und dieses Fach eben als Pflichtfach eingeführt werden.
Das ist eine feine Sache. Ich hoffe doch, dass sie es auch gescheit machen von den Inhalten. Ich meine, ich kann die Stichpunkte hier lesen, aber die sind halt relativ allgemein gegriffen. Ne?
Weiß ich nicht, Funktionsweise der Informationsübertragung und deren gesellschaftlichen Auswirkungen, finde ich, ist alles schon ziemlich konkret.
Okay, also ich finde, das ist etwas schwammig. Also ich finde, das kann eine Menge heißen. Ich meine, ich würde mich sehr freuen, wenn sie zum Beispiel den Leuten tatsächlich beibringen würden, was ein gutes Passwort ist und warum es ein sicheres und gutes Passwort ist. Na, das wurde bei uns im Informatikunterricht definitiv nicht ein einziges Mal angesprochen.
Das könnte fällt unter den Punkt Sicherheitsmaßnahmen und rechtliche Grundlage der Informationsnutzung.
Oh, ja, ich hoffe, es fällt darunter.
Ein sehr schönes, kompliziertes Wort für Cybersecurity.
Ja, weil das sind alles sehr schöne, komplizierte Worte.
Das ist halt das, was die Bildungsbehörde schreibt. Du weißt, die drücken sich immer gerne ein bisschen umständlich aus.
Wie alle Behörden,
ja.
Aber immerhin sagt man auch, Bereiche wie Holz- oder Metallverarbeitung sollen allerdings nicht vollständig dafür wegfallen. Yay. Sondern, na gut, die werden dann stärker mit digitalen Komponenten verbunden. Also gibt es wahrscheinlich einen 3D-Drucker.
Ich meine, man sollte schon irgendwie wissen, wie man einen Nagel in die Wand haut oder so. Also das sollte, finde ich, durchaus auch nützliches Wissen für Kinder.
Gut, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich weiß, dass ein Hammer dazu gehört und man auf den Kopf eines Nagels schlagen kann, tut mir leid, den kannst du auch nichts über digitale Sicherheit beibringen. Oder Medienkompetenz.
Ja, also ich meine, das geht ja nicht darum, dass du, ich glaube, jeder versteht, dass du einen Nagel mit einem Hammer schlagen musst, aber zum Beispiel, dass man vielleicht nachgucken sollte, ob vielleicht eine Wasserleitung oder ein Stromkabel dahinter ist.
Ja.
Das wäre zum Beispiel wichtig. Daran denken zum Beispiel viele nicht.
Oder dass keiner versucht, irgendwie einen Nagel in eine Wand reinzuhauen mit, was weiß ich, Backsteinen oder Beton oder etc.
Mhm. Ja, gut. Aber trotz allem ist eine gute Sache und das sollten wir hier in Deutschland ganz, ganz schnell auch umsetzen. Weil es ist einfach wahnsinnig wichtig.
Na, wir haben ja eigentlich, glaube ich, bisher fast in jeder Podcast-Folge gepredigt, wo es halt so zum Thema Internetbetrug und Fake News, das, also alles, was so in dem Bereich geht, dass das halt unglaublich wichtig ist, dass das halt in den Informatikunterricht oder grundsätzlich von mir aus auch, wie auch immer man das nennt, heute Ethikunterricht oder so, dass das unbedingt die Schulen gehört, weil die Eltern wissen es ja teilweise auch nicht. Und wenn das halt immer so runterstürzt, naja, dann lassen sich Leute halt einfach manipulieren oder werden halt einfach betrogen. Deswegen top, dass man da jetzt tatsächlich so zumindest ein bisschen was machen möchte.
Es ist halt zwingend erforderlich.
Ja, ja.
So, dann ist es aber auch so, es sind ja immer mehr ausländische Menschen in Japan, die halt dort leben, arbeiten. Ne? Man möchte ja immer mehr Fachkräfte haben. Deswegen wird übrigens auch gerade überlegt, ob man die Zahl der Branchen, mit denen Menschen mit dem Facharbeitervisum arbeiten dürfen, erhöht werden, also dass weitere Branchen dazukommen, weil der Personalmangel einfach immer größer wird. Aber dadurch kommen logischerweise immer mehr Ausländer ins Land. Und deswegen hat das Bildungsministerium jetzt gesagt, wir müssen mal was mit den japanischen Unterricht an Abendschulen tun. Der muss nämlich mal dringend verbessert werden. Und ja, er muss dringend verbessert werden. Denn Ziel ist es, praxisnahe Leitlinien zu entwickeln, die halt eben auf bewährten Unterrichtsbeispielen beruhen.
Das ist nett gesagt, aber ich glaube, es brennt eher an der Menge an Fachkräften und an der Anzahl an Abendschulen. Da gibt's nicht so viele.
Das stimmt. Wirklich? Vor allem in den ländlichen Regionen ist das halt ein Problem. Ist ja schön und gut, wenn du da irgendwie Arbeitskräfte in irgendwelchen Pflegeheimen hast oder halt auch auf dem Land, also im Landbau, aber niemanden hast, der denen im Prinzip anständig Japanisch beibringt. Das machen ja teilweise dann auch irgendwie freiwillige Leute, ne?
Ja, richtig, weil einige Städte einfach gar kein Geld dafür ausgeben wollen. Das stimmt. Außerdem gibt es übrigens nur 53 staatlich geführte Abendschulen und um die alleine geht es, weil nur darauf kann das Bildungsministerium tatsächlich Einfluss nehmen.
Ja, 43 ist ja janisch.
53, sorry.
53 trotzdem. Ist trotzdem nichts.
Nein, ist es auch definitiv nicht, aber zumindest will man mal endlich was machen.
Ja, also es ist gut, dafür zu sorgen, dass da ein Minimum an Niveau herrscht. Aber ganz ehrlich, auch so ein halbarschiger japanischer Unterricht ist besser als kein japanischer Unterricht. Dann wäre es mir lieber, sie würden einfach die Anzahl an Abendschulen verdoppeln.
Ja.
Ja, oder zumindest mehr Projekte vielleicht auch fördern. Das muss ja nicht leicht sein, dass es eine staatliche Schule so reicht ja schon, wenn irgendwie es Subventionen gibt. Oder einen einheitlichen Lehrplan.
Es gibt ja schon seit Ewigkeiten so lokale, von der Stadt oder von sonstigen Gemeinschaften geführte kleine Schulen, kleine Abendschulen. Die arbeiten dann meistens mit diesen Schulen zusammen, die auf die Prüfungsthemen vorbereiten, ne, für die Oberschule und etc. oder fürs Universität. Und dass da dann Ausländer und ausländische Kinder unterrichtet werden, das kenne ich noch, das war schon vor 15 Jahren so, ne? Da sind aber auch, wie wir vorhin gesagt haben, die meisten Leute einfach nur Freiwillige. Ne? Mhm. Oder Leute, die bereit sind, das als Überstunden zu machen, neben ihrem normalen Lehrberuf.
wenn sie überhaupt einen Lehrberuf haben. Manchmal sind das auch einfach ältere Leute oder ich glaube, da hatten auch mal einen Artikel, da ist das irgendwie eine Mutti gewesen, ne? Die macht das, die sind abends dann halt nochmal irgendwie losgefahren und hat das, glaube ich, Studenten und halt in dem Fall auch Kindern halt beigebracht, weil ja, ausländische Arbeitskräfte bringen auch manchmal Kinder mit.
Ja,
oder haben richtig. Kinder dann in Japan und die müssen sich Sprache auch lernen.
Mhm.
Oder sollten sie im besten Fall lernen.
Wäre vielleicht praktisch, ne?
Aber es ist gut, dass jetzt die das beachten, ne? Wenn sie jetzt schon anfangen, da den Unterricht zu verbessern oder zumindest Richtlinien zu erstellen, vielleicht kommt dann irgendwann auch mal Förderung, weil die wissen, dass es nicht ohne geht, ne?
Ja, natürlich geht das nicht ohne, das ist klar, aber es muss auch gemacht werden, weil ich meine, je mehr Ausländer halt eben nach Japan ziehen, desto mehr Sprachschulbedarf ist nun mal da. Das ist einfach Fakt.
Mhm.
So, mal ganz kurz eine Randnotiz. Wir hatten, ich weiß nicht, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir darüber gesprochen, dass man strengere Regeln für die Krankenversicherung für Ausländer in Japan haben möchte, dass darüber gerade diskutiert wird, weil man eben befürchtet, da gibt es sehr viel Missbrauch und viele zahlen halt nicht und das kann es ja nicht sein. Und jetzt hat sich ein Gremium direkt an die Regierung gewandt und hat jetzt konkret gefordert, dass strengere Regeln eingeführt wird. Und zwar geht es vor allen Dingen darum, dass eben die Beiträge von Ausländern im Voraus gezahlt werden sollen.
Ja, das könnte das Problem lösen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, willkommen in Japan. Schön, dass du da bist. Da kannst du deine Krankenversicherung zahlen, dann reden wir weiter.
Ja, ich meine, im Endeffekt wenn du nach Japan gehst, schließt eine Reiseversicherung ab und fertig, dann dürfte es auch
nicht sein. Nein, es ist ja nicht für Touristen, es ist halt für Menschen, die in Japan leben, also Ausländer, die in Japan leben. Mit Tourismus hat das gar nichts zu tun.
Ach so, okay, alles
klar. Ja, das, die ganze Diskussion hat null mit Touristen zu tun, das muss man, glaube ich, auch nochmal extra erwähnen. Wobei eine Pflicht für eine Auslandskrankenversicherung für Touristen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aktuell weist man ja nur darauf hin, weil auch da steigen die Probleme. Aber nein, es geht speziell um Ausländer, die in Japan leben. Weil die müssen auch in die Krankenversicherung einzahlen. Viele tun es nicht, entweder aus Unwissenheit oder weil sie die Briefe nicht kriegen oder was auch immer. Oder nicht lesen können, das kommt ja auch, ne? Dann haben wir dann wieder den japanischen Unterricht. Es wird halt grundsätzlich vermutet, da findet ein großer Missbrauch statt, wo selbst das zuständige Ministerium sagt, nein, findet nicht statt, aber schön, dass ihr darüber diskutiert.
Ja.
Na, und jetzt sagt man halt eben, nee, liebe Regierung, bitte führt das so ein, dass eben in Vorkasse entrichtet werden muss. Und zwar direkt beim zuständigen Amt.
Ja, das macht Sinn. Weißt du, der Aufreißer der Regierung und die Gründe sind mal wieder so blöde. Aber eigentlich ist das eine vernünftige Sache, gleich bei Einreise zu sagen, hier, du kommst in die Krankenversicherung. Da, hier, zahlt erst mal.
Das war jetzt ein Spaß. Also, es geht wahrscheinlich bei der Anmeldung oder so, wird das gemacht, schätze ich mal. Und dann wird halt auch vernünftig aufgeklärt, weil das wird jetzt halt noch nicht getan.
Hm.
Na, du bist halt da, kriegst irgendwann einen Brief von der Krankenkasse und fertig. Hm. Und das ist natürlich auch gerade für die Menschen ein bisschen hilfreicher. Dann verstehen sie das System nämlich auch.
Ja. Meine Güte, wenn ich sowas höre, dann erinnere ich mich an meine Studentenzeit in Japan und wie gut wir behandelt wurden, weil sie haben uns gleich am ersten Tag, wo wir da angekommen sind, oder am zweiten, mit auf die Behörde geschleppt und mit uns das alles gemacht in die Krankenversicherung etc. für mich
auch. Ja, ich glaube aber auch bei Studenten, weil sie gehen ja auch irgendwann wieder, da ist man dann lieber in die Bonette. Da kommen sie wenigstens als Touristen wieder. Nein, Spaß. Nee, tatsächlich ist es der Service für Studenten um einiges besser.
Ja.
Als für normale Arbeitnehmer, ja.
Mhm.
So, und jetzt werden wahrscheinlich einige einen Herzinfarkt kriegen, falls solche Leute unseren Podcast zuhören. Denn hier in Deutschland wird ja immer wieder diskutiert und gerade auch wieder, dass bargeldlose Zahlungen mit eingeführt werden sollen. Also das heißt, es sollen alle möglichen also Bargeld und eben bargeldlos in jeden Shop angeboten werden. Finde ich persönlich super, weil ich zahle halt lieber mit Karte. Man hat natürlich leider auch immer so dieses Bargeld wird abgeschafft, bar, volle Kontrolle, Blasitz, blub. So, und während wir hier noch diskutieren, hat Japan tatsächlich was geschafft, was keiner erwartet hätte. Denn Japan hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass bargeldlose Zahlung 40% in diesem Jahr von allen Transaktionen ausmacht. Und das hat man tatsächlich fast im letzten Jahr erreicht.
Okay.
Denn da waren es nämlich schon 42,8%.
Ja, aber
und das in einem, Moment, ganz kurz noch, das in einem Land, das traditionell eigentlich tatsächlich Bargeld liebt.
Das stimmt schon, dass Japan Bargeld liebt, aber ich finde, die sind von der Infrastruktur weiter voraus. Es gibt eigentlich kaum einen Laden, wo du nicht mit Karte zahlen kannst, auf irgendeine Art und Weise. Also schon selbst vor 15 Jahren, wo ich zum ersten Mal da war, wenn ich nicht mit meiner Mastercard zahlen konnte, dann konnte ich mit meiner verdammten Bankkarte aus Deutschland zahlen. Also die waren schon, jeder normale Superladen war, Supermarkt war schon ziemlich weit voraus, was das angeht.
Einmal das. Ich meine, klar, wir kennen ja hier die Ausrede. Also ich hatte jetzt gerade, irgendein Verband hat sich hingestellt, die Kosten sind viel zu hoch. Nö, sind sie nicht. Und übrigens, Bargeld erzeugt auch Kosten, aber das sagen wir ja keinem. In Japan ist man da halt ja tatsächlich wirklich um einiges weiter. Man möchte den Anteil übrigens noch weiter erhöhen, weil Japan hinkt immer noch hinter allen anderen asiatischen Ländern hinterher. Das findet man in Japan gar nicht so toll, weil man ist ja modern. Und dementsprechend soll es halt weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig, klar, sagt man natürlich auch, Leute, es gibt ein bisschen Risiken. Nehmen wir zum Beispiel mal an, da ist ein großes Erdbeben, Infrastruktur kaputt, nicht gut. Da muss man, sagt man halt auch, Leute, ihr müsst immer ein bisschen Bargeld zumindest dabei haben. Es soll halt nicht so laufen, dass es nur Bargeld, dass nur Kartenzahlung oder so akzeptiert wird. Weil klar, wenn die Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wird, funktioniert es dann halt eben nicht mehr. Aber trotz allem, man will das halt weiter fördern. Und das hilft auch tatsächlich Touristen. Das macht nämlich das Zahlen viel, viel einfacher.
Ich finde es gut, wenn man versucht, das so auszubalancieren, weil ich finde es halt, ja, nur Bargeld ist ein bisschen doof, vor allem, wenn man irgendwie größere Summen einkaufen gehen will, weil wer will schon mit mehreren Hoodies oder so in der Tasche rumlaufen? Und andererseits natürlich ist es halt auch doof, wenn du jeden kleinen Furz dann irgendwie mit Bargeld bezahlen musst, statt einfach mal irgendwie die Karte ranhalten oder das Handy. Von daher, ich finde es gut, dass man das ausbalanciert.
Ja.
Dass man halt beide Möglichkeiten macht, weil das ist, glaube ich, der beste Weg, den man machen kann.
Ja, also wie gesagt, ich finde es super. Warum auch nicht? Kommen wir mal zum, was können Anime denn auslösen? Und in dem Fall kommen wir zu 5 cm per Seconds. Film, den kennen ja wahrscheinlich viele von euch. Das ist ja ein bildgewaltiges Werk von Makoto Shinkai. 2007 kam der raus, meinte Matze gerade.
Ja, ja.
Ich liebe diesen Film. Also, ohne Witz, der ist Hammer. Es ist einer seiner besten in meinen Augen. Naja, und jedenfalls kommt da ein lokales Milchsäuregetränk her. Und zwar wird das im Süden Kyushu hergestellt. Von einer ganz schnuckeligen kleinen Molkerei. Also damals war sie noch schnuckelig klein und damals wurde es im Süden hergestellt. Nachdem aber eben der Film rauskam, ist das Getränk so wahnsinnig beliebt geworden, dass das mittlerweile in ganz Japan einfach ein Riesenerfolg ist.
Interessant, ne? Ich habe davon auch noch nie gehört, tatsächlich.
Nee, tatsächlich nicht. Also übersetzt heißt das so viel wie Yo-Gruppe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es ist halt so eine Kombination aus dem Wort Yo und der Endung P, Dialektausdruck aus der Region. Und naja, es war halt immer wirklich einfach nur so ein kleines, schnuckliges Nischenprodukt. Das ist so ein Kartongetränk, kann man sagen. So ein kleines, schnuckliges Kartongetränkchen.
Naja, ich finde es ja so charmant, dass es in Japan auch noch so ein bisschen so kleine Kartons gibt.
Ja, ne? Ha, schön. Ja, und jedenfalls ist das Team damals da unterwegs gewesen, hat sich halt eben so ein Getränk gekauft und ja, dann kam das im Film vor. Und ja, die Szene, die kann ich mich sogar noch erinnern. Er geht einfach nur in den Laden, holt sich so einen Karton, trinkt den, dabei unterhalten sie sich dann einfach. So, mehr ist es gar nicht. Und das hat dieses Getränk so wahnsinnig beliebt gemacht.
Meine okay. Stute, ja. Das ist aber ein langer Rattenschwanz, ne?
Ja, total. Seit
2007, das sind doch jetzt mittlerweile 17 Jahre, 18 Jahre? Meine Güte. Das Ding hat jetzt aber dann wirklich sich etabliert.
Ah, total. Absoluten Kultstatus erreicht.
Das ist natürlich extrem krass, ne? Also das ist wahrscheinlich nicht absichtliches Product Placement gewesen. Ne? Das ist nicht so wie bei Coca-Cola oder bei irgendeiner Automarke, die da reingemacht wird, weil sie halt dafür viel Geld bezahlen. Ne? Sondern der ist einfach nur so, weil es zum Ort gepasst hat und weil die Leute es halt gekannt haben. Ne?
Mhm. Und Hammer. Was genau ist es jetzt? Es hört sich, also ich meine, vom Namen könnte man ja darauf schließen, dass es irgendwie ein Joghurtgetränk ist, aber es ist ja.
Ja, es ist Milchsäure. Es ist tatsächlich ein Milchsäuregetränk.
Okay. Wie gesagt, ich habe noch nie davon gehört, deswegen bin ich auch ganz überrascht.
Ich kannte das auch nicht, aber es ist halt in Japan wahnsinnig beliebt geworden. Und zwar so beliebt, dass sogar die Molkerei immer noch E-Mails von Fans bekommt, die sich als süchtig bezeichnen.
Aber dann sieht man klasse. Ja, da sieht man ja, dass es ja nicht nur der Name ist, der da irgendwie für den Erfolg gesorgt hat, sondern halt auch das Produkt selbst. Ne? Also wenn es ja, halt scheiße schmecken würde, würde es wahrscheinlich auch keiner auf so langer Zeit noch kaufen, oder?
Ja, und wenn es nur ein Trendding wäre, das durch einen Film ausgelöst wird, wäre das auch nicht, hätte es auch nicht so lange überleben können oder sich verstärken können. Ne? Das muss also was hinten nicht, dran sein.
Nee, also es muss anscheinend schon sehr gut schmecken. Und wie gesagt, Comic Waves, also das Studio hat halt erklärt, die Szene ist dadurch entstanden, weil sie beim Vorortbesuch das Produkt in einem Regal gesehen haben. Dann haben sie es gekauft und ja, haben es halt mit eingebaut.
Also war es eigentlich nur ein glücklicher Zufall.
Ja, tatsächlich. Es war einfach, wir haben es halt gesehen, haben wir halt gemacht. Aber da sieht man mal, wie viel Macht Anime tatsächlich hat. Also, ja, was allem, das auslösen kann, ne?
Ja, vor allem in Bezug auf Essen. Also, ich meine, wie viele Leute wurden durch Anime dazu gebracht, das erste Mal so richtig japanisch zu essen? Also, zumindest hier in Europa oder so. Ja. Und auch so andere Snacks. Also, wie gesagt, ich erinnere da an dieses, ich sag mal, die Konfetti-Süßigkeiten aus Chihiros Reise in Zauberland, die diese Kohlemännchen da bekommen oder auch diese Bonbons aus Das letzte Glühwürmchen, das sind ja auch absolute Verkaufsschlager, denn auf einmal auch im Westen gewesen, weil wow, das hat man im Film gesehen und auf einmal wollen es alle haben und es schmeckt und
ja. Eigentlich ist das doch die perfekte Methode, um Anime zu finanzieren.
Einfach mit so Snacks.
Ja, Produktplacement.
Ja, also davon gibt es ja auch genug, also gerade in Serien. Ist halt aber die Frage, macht man das, wenn man wirklich irgendwie einen Vertrag hat oder einfach nur, weil es so bekannte Markennamen sind. Also zum Beispiel sowas wie Pocky gibt es ja zum Beispiel in super vielen Slice of Life Anime. Lucky Star hat diese ganz berühmte Szene, wo über Schokoladenhörnchen ständig gesprochen wird. Ob da auch irgendwie ein Bäcker was bezahlt hat, glaube ich jetzt auch nicht.
Wir erinnern uns an die 10.000 verschiedenen Variationen des Namens McDonald's.
Ja, stimmt. aber ein Beispiel, wo ich weiß, dass es Product Placement ist, ist zum Beispiel Pepsi und Domino's Pizza. Da gibt es so ein, zwei Anime, ich will nicht so viel sagen, aber die haben tatsächlich explizit mit diesen Serien auch geworben anschließend. Da konntest du dann halt auch irgendwelche Kollaborationen kaufen.
Es gibt ja ein paar Anime, die so ein bisschen so einen kleinen Dauerwerbesendung-Charakter haben. Ne? Mhm. Und natürlich die Reise-Anime, die haben so ein bisschen tourismusmäßigen Werbefaktor, aber auch die ganzen Gourmet-Animes. Ne? Ja, da kann man auch immer wieder Sachen mit reinschmeißen. Und da wird wahrscheinlich auch mit den ganzen Firmen zusammengearbeitet. Ne? Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ja, das ist ja mal eine interessante Frage. Also ich glaube, so transparent sind die Anime-Studios da nicht, wie sie es hierzulande sind. Also gibt es da irgendwo einen Verweis, dass da irgendwie... Nein.
Das Problem ist, das liegt wahrscheinlich meistens in dem Produktionskomitee drin. Ne? Die Leute, die dann das Geld geben und die Merchandising und alles andere unter sich aufteilen. Und die, weil das Studio bekommt ja nicht allzu viel ab meistens von dem ganzen Kuchen. Ne? Und ja, das sind bestimmt Leute, die da reinkommen, hey, ich möchte ins Produktionskomitee, weil wir geben Geld, dafür habt ihr unser Produkt da irgendwie drin, ne? Und ja, das ist halt für dann, da ist nicht so viel Information dabei dann, was man als Fan kriegt.
Ja, wobei ich halt wirklich extrem, daran...
Sorry.
Nee, geht durch weiter.
Bei anderen Sachen ist es extrem offensichtlich. Da gibt es nämlich zum Beispiel Animes aus China, Animationsserien, und die sind richtig absichtlich offensichtlich mit ihrem Product Placement. Da gibt es so eine Serie, die geht um E-Sports, ne? Und die ganzen E-Sports-Größen, die bewerben dann logischerweise in dem Teil echte Sachen wie Eissorten oder sonst was. Das passt dazu, aber es ist eindeutig und offensichtlich, dass es eine Werbesendung ist in dem Ding, in der Serie. Die gucken wirklich direkt zur Kamera und machen ihren Werbespot. Also es ist, ja, absurd teilweise.
Naja, also wie gesagt, ich denke eher, dass es so, also dass es manchmal halt auch so halt Zufall ist oder also nicht, dass es nicht also immer wirklich so Product Placement ist.
In dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, war es reiner Zufall. Das ist kein Placement oder so gewesen. Aber ja, es gibt Produktplacements mit voller Absicht. Merken wir es daran, weil es danach dann eben, wie du sagst, bei Domino zum Beispiel dann eine Kooperation offen gibt, so eine Werbekooperation.
Ja.
Dass, wenn wir dann irgendwann Haribo sehen, wissen wir auch, was los ist.
Mit der Thomas Gottschalk im Hintergrund rum.
Oh mein Gott, das ist, glaube ich, der erste Anime, den ich sofort ausmache. nein, der zweite. Meinetwegen können sie es machen, also mich persönlich stürzt nicht. Ich meine, das wird ein bisschen auffällig, wenn dann irgendwann Ruffy, weiß ich nicht, mit einer Pepsi-Dose rumhantiert oder so. Okay, ab da wird es ein bisschen seltsam. Aber ich meine, jetzt sowas ist, finde ich, ja, warum nicht? Produkt kennt man, mein Gott.
Naja, und wenn es halt auch anständig irgendwie eingebaut ist in die Story. Also ich habe letztens einen Manga gelesen, da hat auch ein eher regionales Produkt eine recht große Rolle gespielt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es so wie Product Placement war. Ich glaube einfach nur, die Autorin kommt aus der Gegend und dachte, das sei irgendwie ganz passend dazu. Es war halt sehr präsent, auch mit Markenname. Deswegen habe ich im ersten Moment auch zuerst überlegt. Und dann dachte ich mir so, naja, ich glaube aber nicht, dass sie zu Anfang an dran gedacht hat in dem Manga, dass die dann da wirklich gezielt Product Placement benötigen. Also von daher, deswegen, ja, wie gesagt, solche Zufälle gibt es halt auch. Man sollte nicht immer gleich was Böses denken.
Nein, natürlich nicht. Also hier ist es zumindest eine schöne Geschichte, weil es war rein zufällig. Die Firma profitiert wahnsinnig davon. Naja, da sieht man, wie gesagt, was das auslöst. Übrigens, sorry, Google war gerade der Meinung, mir auf dem Handy erklären zu müssen, dass es eine ganz tolle KI hat. Deswegen hat gerade mein Handy gefummelt. Ja, ich habe es vergessen, leise zu stellen. Ich gebe es dazu. So, kommen wir mal zur Monatsvorschau.
Jawohl, jawohl, jawohl. Es geht ganz langsam zu Ende mit dem Frühling, aber der Sommer ist noch eine Weile hin. Gott sei Dank.
Das ist gut für eine Wettervorhersage.
Ja, ja. Gott sei Dank bin ich hier auf jeden Fall zuverlässiger als eine Wettervorhersage. Ja? Also da wird sich nicht viel ändern an den Terminen. Wir haben bei einer Veranstaltung am 7. Juni bis 8. Juni den ersten Japan-Markt in Lübeck. Der ist dort im Schuppen Nummer 6. Ein Wochenendticket kostet da 15 Euro für 2 Tage. Die gibt's aber nur online, die Tickets. Ja, Webseite ist bei uns im Artikel verlinkt. Am Wochenende darauf, vom 14. Juni bis 15. ist die NISA-Con in der Lindenhalle in Wolfenbüttel. Da kostet ein 2-Tages-Ticket 38 Euro. Und dann am selben Wochenende, am Sonntag, ist der erste Japan-Markt in Leipzig. Selber Anbieter wie bei dem Japan-Markt in Lübeck, deswegen nur die Tickets online. Da kostet das Ticket für den Tag 16 Euro. Am 21. bis 22. haben wir dann die Wii Mai Kai in Flörsheim in der Stadthalle. Das ist bei Frankfurt am Main, Flörsheim. Und da kostet auch das Wochenticket 38 Euro, allerdings nur noch bis zum 5. Juni. Danach wird's teurer. Dann als letztes haben wir noch ein Wochenende beim 28. bis 29. Juni und da ist das Japanfest, das Nihon Matsuri, im Völkerkundemuseum in Heidelberg. Dort ist der Eintritt frei und ich empfehle das, das ist immer ein Spaß. Dann kommen wir zum Fernsehprogramm und da ist im Juni einiges los. Da sind auch einige Wiederholungen, die ich jetzt hier nicht erwähnen werde, weil wir sie erst vor ein paar Monaten schon hatten. Aber ja, Fernsehen geht's los mit Japan diesmal. Fängt an am Sonntag, dem 1. Juni auf Arte, der Komoran-Fischer des Kaisers. Das ist ein Film, den ich euch ans Herz legen möchte. Dann am Donnerstag, den 5. Juni, läuft auf Kabel 1 Doku Mythen, Orten, Legenden, das Grab der Zärtlichkeit, das wir auch schon mal drin hatten. Allerdings läuft das Ding hier um 5 Uhr morgens, also da wahrscheinlich eher mal die Aufnahme programmieren für. Am Freitag, den 6. Juni, läuft in ARD Wissen vor 8, Thema Zukunft. Da geht es darum, wie in japanischen Cafés Roboter benutzt werden, ferngesteuert, besonders von Leuten, die Behinderungen haben. Dann am Samstag, einen Tag danach, am 7. Juni, läuft auf N24 Doku Mayday unter Druck. Das geht um ein Flugzeugunglück aus dem Jahr 1985. Und wie es dazu gekommen ist. Da ist ein Flug der Japan Airlines eine halbe Stunde nach dem Start abgestürzt. Und das war ja ein ziemlicher Krimi. Dann am 16. Der Montag, der 16. Juni, ist wirklich ein ganz dicker. Da kommt im Dreisat eine Menge Folgen. Einmal kommt da Japan erleben mit Nina Heinz. Das wird auch noch am 17. Juni wiederholt. Danach kommt Tsukigi soll leben. Das geht um einen Juristen aus Japan, der versucht, das kleine Dorf Tsukigi am Leben zu halten, weil, wie wir oft schon gesagt haben, die kleinen Dörfer in Japan sterben aus. Danach kommt Mare TV, wo es um Hokkaido geht und ums Fischen und Angeln und alles Gleiche und dergleichen. Und als letztes haben wir noch am Donnerstag, den 19. Juni, auf SWR Handwerkskunst, wie man Sushi macht. Da geht's um alle möglichen, weil Sushi ist nicht einfach nur kalter, roher Fisch auf Reis. Nee, es gibt auch angemachten Sushi, es gibt auch eingemachten. Es gibt auch frittierten oder sonst wie bearbeiteten, ne? Flambiert. Deswegen ist ganz interessant. Läuft allerdings wieder zu ungöttlicher Zeit um 5.40 Uhr morgens. Da auch die Aufnahmefunktionen benutzen. Am besten. Ja. Wunderbar. Dann gehen wir kurz zu Netflix. Da kommen zwei Sachen diesen Monat, wo wir sicher sind, dass sie kommen. Netflix kann immer sich ein bisschen ändern, ist kurzfristig. Aber es kommt auf jeden Fall ab dem 1. Juni Paprika von Satoshi Kon. Ein großartiger Film.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Fantastischer Film.
Die Filme von Satoshi Kon sind große Vorbilder für einige Regisseure aus Hollywood gewesen. Perfect Blue, da hat einige Szenen drin, die findet man wieder in Black Swan mit der Natalie Portman. Und Paprika ist auch ein Vorbild für Christopher Nolan gewesen.
Ne? Für Inception, ne?
Ja, für Inception, genau. Da findet man da einiges an Themen und Sachen wieder. Deswegen, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir noch ab den 13. Juni läuft Cells at Work, und zwar der Realfilm der für Anime-Serie. Der hat in Japan richtig die Kinokasse gesprengt, als er letztes Jahr im Dezember anlief. Also der ist richtig nach oben geklettert. Und ich habe einen Trailer dazu gesehen, das ist auch ein schönes Spektakel mit unglaublich vielen Komparsen. Also ja, könnte lustig werden. Dann habe ich noch zuletzt zwei Bücher rausgesucht. Ab dem 6. Juni kommt raus von Jessica und Matthias Brokhoff, Ramen. Alles, was man über die Nudelsuppe wissen möchte. Erscheint beim Calvé Verlag. Und dann habe ich noch am 17. Juni von Richard Overy, Hiroshima, wie die Atombombe möglich wurde. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Weil dieses Jahr jährt sich ja der Abwurf der Atombombe auf 80 Jahre. Ne? 80 Jahre ist es her.
So wenig Zeit, wenn man genauer drüber nachdenkt, oder?
Ja, Wahnsinnssache. Das wär's dann für die Monatsvorschau.
Yay. So, jetzt habe ich noch einen Buchtipp für euch. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich gerade das Hörbuch gehört habe und ich wahnsinnig begeistert bin. Ja, ich habe leider momentan nur Zeit für Hörbücher. Und zwar Shiva, Stimmen der Nebelwälder. Das ist Band 1 eines historischen Japan-Epos aus dem 18. Jahrhundert von Christian Gerhardt. Liebe Leute, dieses Buch möchte ich euch wirklich an Herz legen. Das ist nämlich absolut, also erstmal absolut authentisch geschrieben und die Geschichte ist absolut genial.
Ja.
Und das ist jetzt eine persönliche, nicht bezahlte Werbung oder so, sondern das ist einfach ein persönlicher Tipp von mir, weil, also absolut faszinierend. Und das Hörbuch kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Super gesprochen.
Ja, ich würde sagen, das zählt. Das packen wir einfach mit drauf in der Artikel. Genau.
Sorry, musste jetzt sein. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen möchtet, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ja, ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Kommentare, Anmerkungen und so weiter könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche und hören uns das nächste Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.